habe früher, ganz früher, wo ich in dem Land war, immer gedacht, ich lebe im Luxus. Und bei uns sogar der, bei uns auf der Straße sitzt, dem geht es besser als der Unternehmer. Ich bin heute anderer Meinung.
Inside Merkur Privatbank. Der einzigartige unternehmerische Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Inside Merkur Privatbank. Heute begrüßen Sie live aus unserem Studio in der Bayerstraße Petra Gruber und Dennis Ipek.
Ja, einen schönen guten Morgen an die Zuhörer unseres einzigartigen unternehmerischen Podcasts. Ja, guten Morgen habe ich jetzt gesagt, weil ich natürlich davon ausgehe, dass ihr alle ganz neugierig jeden Morgen ins Intranet geht und auf unsere sechste Folge von unserem Podcast wartet. Ja, jetzt ist es soweit. Heute kommt sie raus und vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Petra Gruber. Ich bin in der Niederlassung in München in der Vermögenskundenberatung und bin heute natürlich nicht allein am Tisch, sondern mit dem allseits und überall geschätzten Dr. Lingel. Guten Morgen.
Guten Morgen an alle. Habt ihr alle gut geschlafen?
Ja, das hoffen wir doch, oder?
Na klar.
Also bei uns schaut es ganz gut aus. Und ja, ich habe noch einen zweiten Kollegen als Verstärkung hier, den geschätzten Kollegen Dennis Ipek aus Fulda.
Guten Morgen auch an alle.
Guten Morgen. Ja, was haben wir heute die nächsten Minuten für euch vorbereitet? Was ist unser Thema? Wir sprechen heute über ein Herzensthema, ein Thema, was die Bank und die Familie Lingel schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit Jahrzehnten begleitet, und zwar das Thema Mosambik und soziales Engagement. Dennis, vielleicht wenn du heute mal starten magst.
Ja, sehr gerne. Von mir auch nochmal herzlich willkommen, Herr Dr. Lingel. Nach der tollen Einleitung von meiner Kollegin darf ich direkt mit der ersten Frage loslegen. Wir würden gerne von Ihnen wissen, was ist eigentlich ein Honorargeneralkonsulat? Ich habe das Wort heute dreimal vom Spiegel noch geübt. Und was macht man denn als Generalkonsul?
Also erstmal, ich selber bin ja nur Honorarkonsul. Mein Vater war Honorargeneralkonsul. Das heißt, auf Deutsch sagt, er war mein Chef als Honorargeneralkonsul vom Honorarkonsul. Ja, von der Funktion her sonst aber das Gleiche, einfach eine größere Titulatur. Der Honorarkonsul vertritt im Prinzip das Land Mosambik hier in Deutschland und hat die Aufgabe, die eigentliche Aufgabe, die mosambikanischen Staatsbürger, die hier in Deutschland leben, zu betreuen, für die da zu sein, dann auf der anderen Seite für Reisende nach Mosambik die Visas auszustellen und als drittes die wirtschaftliche Verknüpfungen zu machen. Also beispielsweise, wenn jetzt ein mosambikanischer Minister nach Deutschland kommt, dann hat der Honorarkonsul die Aufgabe, diese Reise für den Staatsempfang hier vor Ort zu organisieren und die Kontakte zu knüpfen. Mhm. Aber Honorar kriegt er keins. Das kostet.
Ja, klingt auf jeden Fall spannend und ganz umfangreich. Aber vielleicht werden Sie uns da mal ein bisschen in die Vergangenheit mit zurücknehmen. Ihr Vater macht das oder hat es ja schon viele, viele Jahre gemacht. Also ich bin vor 10 Jahren zur Bank gekommen. Da war das schon ein gesetztes und bekanntes Thema hier im Haus. Wie ist denn Ihr Vater da dazu gekommen? Also wie wird man denn, wie kommt man in so eine Funktion und wie ist diese Verbindung zu dem Land und auch diese Passion entstanden?
Naja, entstanden ist es in die Jahre 92, 93. Ich habe das selber mitgekriegt, weil ich selber mit meinem Vater das erste Mal 93 in Mosambik war. Damals noch zu Ende des Bürgerkrieges. Also ich konnte damals nicht alleine auf die Straße gehen oder einfach mal ein Auto rufen. Das war eher eine gefährliche Situation. Aber ich glaube, der Ursprung, wenn ich jetzt in den Geist meines Vaters grüble, müssen Sie einsehen, die Merkur Privatbank war 1990 ja, ein ganz kleines Haus. Mhm. Man hat faktisch immer um die Reputation gekämpft. Und mein Vater hat diese Reputation immer versucht zu erkämpfen, hat dann natürlich politische Kontakte gehabt und hat natürlich auch versucht, durch diese Ehrenämter, durch sein persönliches Engagement, die Merkur Bank damals in der Gesellschaft zu platzieren. Und durch seine Kontakte ist er gefragt worden, ob er ein Honorarkonsulat übernehmen möchte. Er hat sich dann dafür interessiert und hatte dann Indien und Mosambik zur Auswahl und hat sich dann schlichtweg von Mosambik entschieden. Mhm. Und hat dann, das weiß ich nicht genau wann, ich glaube 93, das Konsulat übernommen. Und die DMG, auf die eigentlich, das ist eigentlich unser eigentliches soziales Engagement, die ist vor 27 Jahren dann entstanden. Aus diesem Engagement heraus.
Das heißt, die hat Ihr Vater gegründet oder wie
sagt das? Der hat sie übernommen, aber man muss sagen, das war eigentlich wie eine Gründung, mhm, ja, als Verein. Und die Idee war halt, jetzt nicht nur die konsularische Tätigkeit nachzugehen, sondern eigentlich nach der Reise, die man in Mosambik gemacht hat, Ja, die Erkenntnis, dass die Schulbildung eigentlich das einzige Mittel ist, auf dauerhaft aus der Existenznot herauszukommen oder das Land aufzubauen, ja, die Erkenntnis ist bei ihm gewachsen. Und er hat dann versucht, mit der DMG faktisch das Ehrenamt in die Schule aufzubauen.
Sie haben gerade gesagt, Auswahl zwischen Indien und Mosambik. Was macht dann für Ihren Vater oder was hat für Ihren Vater dann das Land Mosambik so besonders gemacht?
Na, ich glaube, das Afrika hat ihn schlichtweg mehr interessiert. Aber schlau, wie mein Vater damals war, hat er sicherlich auch gedacht, da gibt es wenige Visa und brauche weniger Mitarbeiter als in Indien.
Der Kaufmann dann.
Ja, ich glaube es zumindest, ja, weil es ist so, es gibt halt hier in Deutschland ja viel größere Anzahl von indischen Menschen als Mosambikaner. Aber man darf es nicht ganz unterschätzen, weil Mosambik war ja eine portugiesische Kolonie, hat dann Freiheitskämpfe hinter sich. Und hat sich dann faktisch dem Kommunismus, also der DDR, angesiedelt. Und es gibt ganz viele Mosambikaner, die, auch heute noch, wenn man in Mosambik kommt, die kennen Dresden, Leipzig und Berlin.
Okay. Sie haben gerade schon gesagt, sprechen Portugiesisch. Wie gut ist Ihr Portugiesisch, Herr Dr. Lingel? Können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen?
Bom dia. Ich kenne ein paar Wörter, aber ich muss mich schon mit Englisch plagen. Also mein Vater hat ja immer einen Dolmetscher dabei gehabt und ich habe jetzt auch, ich habe ja einen Mitarbeiter in Mosambik, ich habe ein Büro in Mosambik zwischenzeitlich. Ja, also es braucht man einen Übersetzer, ich versuche mich schon oft in Englisch durchzuschlagen. Aber leider ist mein Verhandlungsenglisch nicht so sicher, dass ich das jetzt immer zu 100% alleine machen kann.
Okay. Sie haben gerade schon von Schulbildung in Mosambik gesprochen. Wir haben mitgekriegt, dass Sie vor kurzem erst in Mosambik waren. Welche Projekte haben Sie aktuell am Laufen?
Nein, da muss ich ein bisschen ausholen, weil die DMG ist so, um das mal ganz offen hier zu sagen, die DMG ist ja ein Baby von meinem Vater. Ich selber habe mich da schon immer dafür interessiert, aber ich hatte mit meinem Vater zu Lebzeiten immer den Deal, ich kümmere mich um die Bank und er sich um die DMG. Deswegen war immer ein Anspruch, dass er sich bei mir raushält und deswegen habe ich mich bei ihm auch rausgehalten. Ich war trotzdem jedes Jahr in Mosambik, habe auch das Konsulat übernommen, aber schlichtweg mehr mit dem Hintergrund, dass mir die Menschen da unten kennen, dass sie die Netzwerke alle kennen und dass, wenn ihnen was passiert, dass ich das schlichtweg weitermachen kann. Und so kam es dann auch, wo mein Vater Ende 19 gestorben ist, habe ich dann die DMG übernommen und ich war letztes Jahr schon in Mosambik. Und war jetzt zwischenzeitlich dreimal unten. Ich war selbst bei der
XY-Z,
Variante
ja.
in Mosambik. Hat alles funktioniert, aber es ist einfach wichtig, weil man musste da unten einfach auch persönliches Engagement zeigen, dass die Menschen wissen, das geht weiter. Und da geht es halt nicht nur online, sondern da muss man auch mal präsent sein. Die DMG selber hat mein Vater sehr stark auf sich gemünzt, wie er eben war. Hat die Schule damals A besucht, hat Wirtschaftspläne gemacht, hat die Schule selber rausgesucht, also hat er viel selber gemacht. Und in dieser Intention konnte ich das natürlich neben dieser Bank so gar nicht mehr machen. Weil sonst wäre ich wahrscheinlich mehr in Mosambik als in der Bank und ich weiß nicht, vielleicht würde das gut finden, kann gut sein, vielleicht auch schlecht, je nachdem. Ja, ich sehe aber meine Verantwortung schon nur hier und deswegen habe ich in den letzten 1,5 Jahren versucht, sozusagen die DMG neu auszurichten. Und die Ausrichtung ist so, dass ich zuerst mal eine Infrastruktur aufgebaut habe. Ich habe, wie gesagt, in Mosambik ein Büro eröffnet zwischenzeitlich, habe dort einen festen Mitarbeiter, also wie nennt sich das so schön, Country Manager. Ja. Habe hier in München zwei Mitarbeiterinnen, die Frau Schmidtlein und die Frau Schlittenbauer, also die frühere Assistentin von meinem Vater, die sich vorwiegend um das Thema DMG kümmern. Habe sozusagen habe die Strategie anders aufgestellt, habe die operative Arbeit meine Kollegen, meinem Team überlassen, habe aber anders Ziel oder verfolge anders Ziel. Die Situation ist die, ihr müsst euch vorstellen, die Schule oder die Vorschule, die Kindergärten sind ja alle in ländliche Gebiete, nicht in die Städte. Und ihr müsst euch immer so vorstellen, es ist halt leider Gottes anders als bei uns, wenn so ein Jugendlicher dort aufwächst, dann muss man zuerst mal die Eltern motivieren, die Kinder überhaupt in die Schule zu schicken und nicht auf das Feld, weil die Eltern oft meinen, auf dem Feld ist ja das produktiver als in der Schule. Da fängt die Arbeit ja schon mal an. Der zweite Punkt ist, die Schule ist aufgebaut, es gibt die erste bis zur 7. Klasse, das ist die Grundschule. Und dann geht es von der 8. bis zur 12. Klasse, ab 10. oder 12. Klasse ist die Sekundarschule. Es müsst ihr euch das so vorstellen, dass die Schule ja teilweise komplett überfüllt sind und dass der Unterricht in vielen Schulen nicht in einem schönen Gebäude mit Fenster stattfindet, sondern unter einem Baum. Die Kinder sitzen im Sand, im Dreck, auf irgendwelchem Ast. Ja, und der Lehrer sitzt vorne unter dem Baum, hat nicht mal teilweise eine Tafel und so müssen die ja oft unterrichten. Also ist natürlich auch die
Wahnsinn.
Produktivität nicht groß.
Ja.
Das nächste ist, warum haben wir Vorschule gebaut? Weil ja oft die Kinder ihre Geschwister mit in die Schule mitnehmen. Also man erlebt es oft, dass man ein achtjähriges Kind auf dem Boden sitzen sieht beim Lernen und hält dann seine dreijährige Schwester oder Bruder im Arm. Also da kann nichts dabei rauskommen. So, und deswegen hat man versucht, sozusagen Gebäude zu bauen, das heißt jetzt Schulgebäude zu bauen, sie zu elektrisieren und Schulbänke einzurichten, also einfach eine vernünftige Infrastruktur. So, was mir jetzt allerdings nach dieser Tätigkeit auffällt, ist, dass natürlich oft die Kinder nach der 7. Klasse, man denkt, die gehen auf die nächste Sekundarschule, aber jetzt sind die Sekundarschule ja oft 20, 30 Kilometer entfernt. Und jetzt frage ich mal in die Runde, würde sie ihr 13-jähriges Mädchen morgens 10, 15 Kilometer in die Schule laufen lassen, dann in die Schule und dann nachts wieder zurück? Also erstens mal ist das eine Sicherheitsfrage und zweitens mal ist das für ein 13-jähriges Kind gar nicht bewältigbar. So, und was passiert dann? Es passiert dann das, dass die Kinder die Schule beendet haben und oft mit 14 schwanger werden. Ja, dann die Männer leider Gottes dann wieder weiterziehen und die junge Kinder, Jugendliche mit ihren Kindern eigentlich bei den Großeltern, bei den Eltern aufwachsen und damit ist eigentlich das Leben vorbei. Also sie sind dann im Dorf und da
Teufelskreis,
kommen sie auch nicht
ja.
mehr raus.
Ja, das
Kommen
klingt
sie auch
wie
nicht mehr raus.
Teufelskreis, ja.
So. Und deswegen ist mein Ziel, sozusagen die Schule, wo wir haben, mit Sekundarschule zu erschließen. Also denen die Möglichkeit zu geben, in einer Entfernung, wo sie können, zumindest in unsere Schule, in eine Sekundarschule zu gehen. Und mein nächstes Ziel ist faktisch, Berufsschule zu bauen. Weil so wie hier gibt es das nicht. Es gibt jetzt nicht, da findet keine Verbindung statt zwischen Schule und Beruf. Ja, nur mal, Mosambik hat 40 Millionen Einwohner und sage und schreibe 350 Berufsschulen. Ja. So, und das ist jetzt die Aufgabe, weil mein Ziel ist eigentlich, es wird nie bei allen gelingen, aber mein persönliches Ziel ist eigentlich, Kinder zu begleiten von der Vorschule über Grundschule, über Sekundarschule, über Berufsschule, mit dem Ziel, sie irgendwo in den Beruf zu bringen. Und es wird dann sicherlich nicht bei allen gelingen, aber ich glaube, wenn wir das bei 10% schaffen, dann haben wir schon ganz viel erreicht. Und mit dem Ziel bin ich vor 1,5 Jahren angetreten. Entschuldigung, wenn ich so viel rede. Ihr erzählt einfach weiter. Jetzt haben Sie mich gefragt, wie viele Schulen wir gebaut haben. Wir haben richtig viel Erfolg. Wir haben letztes Jahr die erste Sekundarschule gebaut, das ist die Siegfried-Lingel-Schule. Ja, das hat die Familie Lingel mit dem Vermächtnis von meinem Vater gebaut. Das ist die erste Sekundarschule, das ist, wir haben 5 Klassenzimmer gebaut, ein Lehrerzimmer, eine Bibliothek und Toilettenanlage. Und ich war jetzt im Anfang, muss selber überlegen, Anfang März war ich unten oder Ende Februar. Und wir bauen jetzt noch einen Sportplatz dazu, einen Volleyballplatz und einen Fußballplatz, um da ein bisschen mehr Musik reinzubringen. Wir haben letztes Jahr eine Grundschule gebaut in Massin-Schier. Wir haben eine Berufsschule übernommen und wir haben dieses Jahr richtig viel auf dem Programm. Wir bauen momentan eine weitere Sekundarschule in der Nähe von Vilankolos. Wir bauen momentan eine weitere Sekundarschule, auch in Vilankolos. Wir bauen jetzt eine weitere Grundschule, da haben wir jetzt einen Sponsor bekommen in der Nähe von Mansia. Und da bin ich ganz stolz, wir bauen unsere erste Berufsschule. Und zwar die Berufsschule für Gesundheitstechniker in Vilankolos. Und die werden wir nächstes Jahr eröffnen und starten. Und was wir auch gemacht haben, wir haben mit Kooperationen das jetzt begonnen, dieses Jahr 50 Schüler, natürlich immer die Beste, ein Stipendium zu zahlen in Berufsschule. Und mir in zwei medizinische Studentinnen ein Stipendium geben an der medizinischen Fakultät. Das darf ich vielleicht erwähnen, das wisst ihr gar nicht, aber anlässlich meines Besuches hat mein Vater im Nachhinein die Doktorwürde bekommen. Die Doktor AT, die ist ihm verliehen worden von der Universität in Beira. Also wir sind da ganz gut unterwegs und ja, der, wo mich kennt, der weiß, es muss irgendwie größer werden.
Das glaube ich Ihnen. Ja, Hilfe zur Selbsthilfe macht auf jeden Fall Sinn und klingt ganz, ganz toll und viele Projekte. Also ich merke auch, da läuft ganz viel gleichzeitig und Sie treiben das auf jeden Fall voran. Wie ist es denn jetzt in Mosambik gewesen mit der Corona-Pandemie? Hat das da irgendwie eine Rolle gespielt, wenn Sie da vor Ort waren? Wie haben Sie das dort wahrgenommen vor Ort?
Also dieses Mal ist so, dass ja die Zahlen, die Inzidenzen oder wie sie immer heißen, ja in Mosambik verschwindend gering sind. Also da ist durch die Wärme, durch die Temperatur hat man da momentan gar nichts mitbekommen. Wobei die Menschen sehr diszipliniert sind. Ja, also sie tragen alle Maske. Ja, und zum Beispiel in unserer Schule musste man überall nur noch, leider Gottes, die Hälfte der Schüler betreuen. Also da fahre die Schule ja momentan 3- oder 4-Schichtbetriebe. Ja. Und man musste halt zum Beispiel mit Hygiene, was Wasser betrifft, mit Händewaschen, da sind sie eigentlich sehr korrekt. Spannender war es eigentlich vor einem Jahr, wo Mosambik nur Virusvariante-Gebiet war. Ja, ich war danach in Quarantäne, wusste. Ich muss ja aber ehrlich sagen, das Reise war sogar leichter und ich wüsste eigentlich gar nicht, wo ich mich hätte anstecken können. Weil der Flieger war leer und im Hotel war niemand da.
Na klar.
Ja, also man kann das immer so oder so sehen. Ich glaube, wir müssen das da vorsichtig sein, aber durcheinander bringen lassen. So muss es nicht.
Herr Dr. Lingel, Sie wissen ja, wir sind auch alle immer neugierig. Uns würde interessieren, wie denn da auch mal so ein Urlaubstag in Mosambik aussehen würde bei Ihnen. Oder gibt es das überhaupt bei Ihnen? Urlaubstag in Mosambik?
Naja, das ist eher für mich so. Meine Arbeit in Mosambik sieht so aus, dass ich halt sehr viel unterwegs bin. Ja, weil Sie müssen sehen, die Schule sind ja teilweise 700 Kilometer entfernt. Das ist ja ein riesiges Land, das wir verkennen. Ja, und zum Beispiel, ich bin jetzt in Maputo, habe da politische Termine, fahre dann oft ins Land. Da fahre ich aber einfach 5, 6 Stunden. Lebe dort sehr einfach, oft in einfache Hotels. Ich habe da auch schon oft im Schlafsack übernachtet. Das ist eine andere Welt als hier, fasziniert mich immer wieder. Also von dem her würde ich das bei Gott nicht auf Urlaub bezeichnen. Das Einzige, was ich versuche natürlich mal am Sonntag vielleicht mal irgendwas anzuschauen. Und ja, was ich halt gern tue, ich will immer einen Fisch fischen. Ich will immer einen Thunfisch fischen.
Okay.
Ja? Und dieses Jahr war ich mit meinem Mitarbeiter dann in Punta Doro einen Tag fischen. Also ich habe was gefischt nach 5 Stunden, aber leider nur einen Sägefisch mit 3 Kilo. Der Thunfisch ist mir nicht vergönnt gewesen.
Ja,
Ja, und nebenher muss ich dazu sagen, das kriegt er ja alle mit. Nebenher versuche ich ja mein Büro mit abzudecken. Man kann ja mobil auf der ganzen Welt arbeiten.
also können wir uns Sie nicht mit der Badehose in den Indischen Ozean springend vorstellen am
Ja, dem
Sonntag.
Sonntag schon. Ja, aber unter der Woche ist ja mein Ziel, da unten die Projekte weiterzubringen. Es sind ja viele politische Termine, viel Besichtigungen von der Schule. Es sind auch total tolle Erlebnisse dabei, das darf man nicht verkennen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist es dann auch vielleicht auch manchmal irgendwie emotional, dass einem da was ans Herz geht, wenn man ein Stück weit die Schüler, vielleicht auch die Armut und die Bevölkerung vor Ort sieht, oder?
Also das ist mir zwei Dinge erkläre dazu. Ich habe früher, ganz früher, wo ich in dem Land war, immer gedacht, wir leben im Luxus. Und bei uns sogar der, bei uns auf der Straße sitzt, dem geht es besser als der Unternehmer. Ich bin heute anderer Meinung. Ich bin heute der Meinung, ihr müsst euch vorstellen, man kommt ja in Dörfer, wo keiner was hat. Und die Menschen dort kämpfen ja letztendlich um das Überleben. Ja, also da ist die Ernährung zu haben, zuerst mal die größte Triebfeder. Aber es gibt einen großen Unterschied. Es wird eben in der Gesellschaft niemand ausgegrenzt. Also da unten leben in der Gemeinde alle mit dem gleichen Problem und sie halten letztendlich irgendwo zusammen. Mit ihrer Eigenart, mit auch einer gewissen Brutalität, wenn man ehrlich ist. Aber was machen wir hier in unserer Gesellschaft? Wir hier, wir geben dem, der unten auf der Straße Geld, will das aber mit ihm ja nichts zu tun haben. Also wir grenzen den ja gesellschaftlich aus. Und was ist jetzt besser?
Ja, also großes Thema, spannendes Thema, auch ein Stück weit sicherlich emotionales Thema. Ich glaube, Ihr Vater, der hat das wirklich in Perfektion immer verkörpert. Ich weiß noch, also wir hier als Mitarbeiter in München haben das ja immer ganz live erleben dürfen, wenn Ihr Vater zum Beispiel von Reisen Taschen mitgebracht hat und die hier den Mitarbeitern auch zum Verkauf angeboten hat und auch immer ganz tatkräftig geworben hat, ein Stück weit Mitglied in der DMG zu werden. Vielleicht können Sie unseren Zuhörern auch nochmal sagen, was kann denn jeder Einzelne von uns tun oder jemand jetzt von den Zuhörern, der sich da angesprochen fühlt, um das ganze Thema zu unterstützen?
Also lassen Sie vielleicht eins noch mal sagen, bei den Reisen kriegen Sie halt sehr viel Emotionalität selber mit und das soll ja große Dankbarkeit, weil Sie müssen sich vorstellen, Sie gehen in die Schule, dann kommen 200 Kinder auf Sie zu. Sie machen Bilder und die jubeln und schreien und Sie sind ganz glücklich. Ich habe jetzt zum Beispiel in der Siegfried-Dingel-Schule dieses Jahr sowas noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Es war ja die erste Sekundarschule, wo wir gebaut haben. Und es sind ja ältere Kinder, die sind ja ab der Klasse bis von der 8. bis zur 12. Also sie hängen ja da tun mit 14-Jährigen, 16-Jährigen, 17-Jährigen. Und wo ich die dieses Jahr besichtigt habe, oder jetzt vor ein paar Wochen, ich bin aus dem Auto ausgestiegen, die haben mich fast erdrückt. Also da sind 200 Kinder auf mich zugesprungen. Jeder wollte mich anlangen, wollte mich irgendwie berühren. Und das ist ja ein Erlebnis, ja, das läuft zum Kalt über der Rücken runter. Und man merkt eigentlich mit wie viel wenige Mittel aus unserer Sicht man darunter ganz viel erreichen kann. Und wenn Sie mir fragen, was man tun kann, werdet alle Mitglied bei der DMG. Der Jahresbeitrag kostet 50 Euro. Ja, und wenn ihr darüber hinaus noch Lust habt, mal eine Geburtstagsfeier zu feiern für die DMG, habt ihr alle Möglichkeiten, kriegt ihr auch Spendebescheinigungen. Und wir sind auf externe Hilfe angewiesen, kann man auch mal finanziell sagen, weil die Bank investiert im Jahr immerhin 200.000 Euro für die DMG. Aber mit dem Ziel, das reicht ja bei weitem nicht, mit dem Ziel, dass jeder, der dort spendet, auf Deutsch sagt, zu 100% die Spende auch da unten ankommt. Ja, und deswegen gibt es ganz viele, die mich mit unterstützen, übrigens auch viele Kunden, die bereit sind, in Mosambik eine Schule zu bauen. Mit ihrem Namen, mit ihrem Engagement, und die haben auch die Möglichkeit, einmal im Jahr mit der Delegationsreise mitzugehen und dort mitzureisen. Also von dem her könnt ihr es unterstützen, indem ihr selber Mitglied wird, oder ihr Leute kennt, Kunde kennt, die sich damit identifizieren, schicke sie einfach zu mir. Ja, dann kriegt man das schon hin.
Sehr gut. Sehr gut. Herr Dr. Lingel, vielen Dank für die Einblicke. Sie haben wie in jeder Podcast-Folge das letzte Wort.
Ich freue mich, dass ich das Mosambik machen kann. Ich mache das wirklich sehr gern und ich glaube auch, ich lebe immer noch dem Prinzip, wir sind sehr erfolgreich, lasst uns von unserem Erfolg auch andere davon partizipieren. Das ist mein Triebfeder dafür. Und naja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag und ich hoffe, es ist der Morgen vorbei und ihr arbeitet wieder fleißig, weil wir brauchen gute Ergebnisse, um alles Ganze finanzieren zu können. In diesem Sinne, helft da alle mit. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Inside Merkur Privatbank. Der einzigartige unternehmerische Podcast.